Klartext statt Kauderwelsch. Position statt Politsprech. Es war an einem Mittwoch im September 2015 und es ist für mich eine Sternstunde unseres Parlaments. Nur eine kleine Bemerkung, von vielen überhört, aber die hatte es in sich. Bundestagspräsident Norbert Lammert unterbrach die Rede des Bundesinnenministers und ermahnte Thomas de Maizière, doch bitte in verständlichem Deutsch zu sprechen. Der hatte gerade mit Blick auf die Flüchtlingspolitik und den dramatischen Zustrom Richtung Deutschland von Push- oder Pull-Effekten gesprochen, ohne das näher zu erklären. Diese englischen Wörter verstehen viele nicht, kritisierte Lammert. Und das ist nicht im Sinne der öffentlichen Verständlichkeit. Bingo, das saß. Platte Parolen sind nämlich genauso falsch wie das komplizierte Kauderwelsch, das oft nur dazu dient, Unbequemes zu kaschieren. Politiker sind darin Weltmeister und ihr Paralleluniversum hält ein wahres Arsenal von Politsprech bereit. Obwohl uns Bürgern in jedem Wahlkampf Entbürokratisierung versprochen wird, liest sich eine aktuelle Anordnung der Finanzbehörden so. Der Vorläufigkeitsvermerk hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversicherungen als vorweggenommene Werbungskosten stützt sich auch auf § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AO und umfasst deshalb auch die Frage einer eventuellen einfach gesetzlich begründeten steuerlichen Berücksichtigung. Reif für die Anstalt. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel, für die der verstoßene CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz noch hochkompetent eingetreten ist, keine Spur mehr. Oder verstehen Sie diesen Stuss? Ein Auszug aus den Erläuterungen zum Steuerbescheid. Wörtlich? Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanzverwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren Wortlaut auslegen. Da kann man nur noch mit Galgenhumor nachdoppeln, wir schaffen das. Das Schlimmste aber sind diese völlig überflüssigen Anglizismen, die dann oft noch als Spiegel unseres Bildungsnotstandes in Denglisch dargeboten werden, jener fatalen Mischung aus Deutsch und Englisch. Es ist zum Beispiel lächerlich, wenn in einem Gebäude, über dem der Schriftzug Deutsche Bahn prangt, drinnen von Countern, Tickets und Meeting Points die Rede ist. Warum nicht schlicht und ergreifend Schalter, Fahrkarten und Treffpunkte? Oder ist das zu banal? Klar, Facility Manager klingt besser als Hausmeister, Raumpflegerin bedeutender als Putzfrau und Sales weltläufiger als der biedere deutsche Schlussverkauf. Natürlich klingt Zukunftsprogramm besser als Steuererhöhung, ist jedoch ein durchschaubarer Etikettenschwindel, der die Politikerverdrossenheit noch verstärkt. Die Politik hat sich eine floskelhafte Sprache angewöhnt und wird nur noch von Insidern, also Eingeweihten, verstanden. Solches Parallelsprech kennen wir von Ärzten, die eine schwere Diagnose lieber in lateinische Vokabeln fassen als in deutschen Klartext. Natürlich in der Hoffnung, dass niemand nachfragt. In vielen politischen Reden werden einem Worte um die Ohren gehauen, die kabarettreif sind. Leistungsanpassungsänderungsgesetz zum Beispiel. Wortungetüme, bei denen man zwischendurch Luft holen muss. Lammert sagte zu Recht, die meisten Menschen verstehen gar kein Englisch, vor allem nicht Fachchinesisch wie Push- und Pull-Effekte. Schon allein durch die Sprache entfremdet sich die Politik ihren Bürgern. Von vielen ist das sogar gewollt, denn Ungefähres klingt nicht so gefährlich wie verständlicher Klartext. Diesen Klartext können nur wenige Politiker. Sie kommen ohne die Girlanden des Pseudo-Intellektuellen aus, verzichten auf überflüssige Fremdworte und wichtigtuerisches Denglisch. In Umfragen sind sie meist die beliebtesten. Einer von ihnen heißt Wolfgang Bosbach. Sie reden eben wie ein Volksvertreter. Als solche sind sie nämlich gewählt. Es gibt ein Bürgerrecht auf Verständlichkeit. Wer das nicht kann oder sich bewusst nicht daran hält, sollte sich einen anderen Beruf wählen, statt sich wiederwählen zu lassen. Das Volk hat ein Recht darauf, diejenigen zu verstehen, die seine Geschicke leiten. Finger weg von unserem Leben. In fast allen meinen Büchern habe ich gewarnt, wehret den Anfängen. Der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel hat mich in einem denkwürdigen Interview im Sommer 2015 nochmal ausdrücklich darin bestätigt: Niemand hat ein Recht, mit eigener Hand oder der eines Arztes aus dem Leben zu gehen. Vogel warnte vor einer Gesellschaft, in der alte und kranke Menschen geradezu einen moralischen Druck verspüren, ihren Angehörigen die Last von Pflege und Versorgung zu nehmen und lieber aus dem Leben zu scheiden. Man muss ja nicht unbedingt gläubig sein, um zu begreifen, dass das Leben etwas anderes ist als ein klappriges Auto, das man verschrotten kann. Holland und Belgien mit ihrem völlig liberalen Sterbehilferecht sind abschreckende Beispiele, wo ältere Menschen aus lauter Angst schon eine ausdrückliche Lebensverfügung unterschreiben. Auch dort wurde immer wieder betont, Sterbehilfe darf es nur in einem eng gefassten, rechtlich-medizinischen Rahmen geben. Doch inzwischen gilt bereits Einsamkeit als Begründung, einen Arzt mit dem Ableben zu beauftragen. Was für eine eiskalte Gesellschaft, die sich auf solche Weise Leid und Fürsorge vom Halse hält. Der Mensch zählt nur so lange, wie er funktioniert. Doch im Jahr 2014 wurde dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Das belgische Parlament entschied, Sterbehilfe für unheilbar kranke Kinder zu erlauben. Zwar sind die Hürden hoch. Das Kind muss so schwer krank sein, dass medizinische Hilfe keine Aussicht auf Erfolg hat und unter unerträglichen Schmerzen leiden. Aber wie will man das eindeutig feststellen? Wo sind die Grenzen? Wie will ein Psychologe die Urteilsfähigkeit eines Sechsjährigen ermitteln? Erfahrene Kinderärzte bezweifeln, dass ein Kind eine solch weitreichende Entscheidung zwischen Leben und Tod treffen kann. Claudia Kaminski ist eine renommierte Lebensschützerin, die sich bei Demonstrationen von steinewerfenden Linkschaoten nicht einschüchtern lässt. Sie ist Ärztin der Malteser Hospize, die in Deutschland 26 Palliativzentren zur Sterbebegleitung von Kindern und Jugendlichen betreiben. Noch nie, weiß sie aus Erfahrung, habe ein Kind gewünscht, getötet zu werden. Im Gegenteil, sie erfahre auf Kinderkrebsstationen, dass die Kleinen den verzweifelten Großen, also Eltern und Ärzten, Mut machen mit ihrer ansteckenden Lebensbejahung. Kinder, die medizinisch umfassend versorgt und menschlich liebevoll betreut werden, haben nicht den Wunsch nach aktiver Hilfe zum Sterben, erklärt die Medizinerin. Die Kleinsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft haben ein Recht auf Betreuung und Wertschätzung und nicht auf Sterbehilfe per Giftspritze. Das Gleiche gilt für Senioren oder unheilbar Kranke. Vor Jahren war ich zusammen mit einer mitteldeutschen Ärztin in einer Talkshow zum Thema Sterbehilfe. Ich schien der einzige strikte Gegner in der Runde, bis sich die Internistin meldete und von ihrer Sterbestation berichtete. 95% der Todgeweihten klammere sich ans Leben. Manche zerreißen die Patientenverfügung, weil sie immer noch Hoffnung haben. Deshalb ist der Aspekt, der im Bundestag diskutiert wurde, so wichtig. Die Frage bei Patientenverfügungen ist, wie der Betroffene in diesem Moment entscheiden würde und nicht vor Jahren am grünen Tisch in gesunden Tagen entschieden hat. Leben und Tod liegen letztlich nicht in unserer Hand. Das ist eine gute Regel der Schöpfung, so schwer das auch im konkreten Fall zu akzeptieren ist. Alles andere ist ein Dammbruch, wie man an unseren Nachbarländern sieht.